Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
Here are a couple of happy motorists whose road map is the whole world and whose journeys have taken them to strange, far-off places. Mrs. Margaret Thorpe.
Aus einem Werbefilm von Esso, Standard Oil von 1938. Das glückliche Ehepaar Margaret und Larry Thor, die beim Betanken ihres Rolls-Royce zu sehen sind, reiste um die Welt und gehörte zur High Society. Mit deren Entstehung zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt sich ein Forschungsprojekt am Historischen Seminar der Universität München, das wir Ihnen im Verlauf der Sendung vorstellen möchten. Die weiteren Themen: Gefühle und Politik. Was hinter vermeintlich sachlichen Diskursen steckt. Armani. Auf den Spuren einer kolonialen Forschungsstation in Tansania. Doch zunächst: Sprache schafft Wirklichkeit. Wie in Deutschland und Italien über Migration gesprochen wird.
È una delle prime battaglie che andremo pacatamente a condurre e a vincere.
Der ehemalige italienische Innenminister Matteo Salvini fand markige Worte, wenn es um Migranten ging. Auf einer Pressekonferenz im Mai sprach er von einem Kampf, den es zu gewinnen gilt. Wie und mit welchen Wörtern über Migration und Flucht in Italien und Deutschland gesprochen und in den Medien berichtet wird, darum geht es bei einer internationalen Tagung in Halle. In einer Kongresspause telefonierte ich mit Professor Daniela Pietrini, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Halle, und fragte sie nach dem Stand der Debatte.
Wir haben ganz vieles besprochen über den italienischen und den deutschen Diskurs, über die Migration, was in den Gesetzen steht, vor allem was in den Medien steht und wie in den Medien gesprochen wird, denn es geht um Sprachwissenschaft hauptsächlich. Also mit welchen Wörtern in den beiden Diskursen über Migration gesprochen wird. Und die Wörter natürlich bedeutet auch, welche Sprachbilder, also welche Stereotype sich in Wörtern spiegeln.
Warum ist das wichtig?
Weil es wichtig ist, sich bewusst zu machen, natürlich auch für den allgemeinen Bürger, dass es nicht nur darum geht, was gesagt wird, sondern wie. Es macht schon einen Unterschied, ob jemand als Migrant, als Flüchtling und neben dem italienischen Migrante, Rifugiato, Profugo, das sind Wörter, die als äquivalent verwendet werden, aber eigentlich was ganz anderes mit sich bringen.
Sie haben jetzt näher erforscht, wie die alte italienische Regierung über Migration gesprochen hat. Mit welchen Ergebnissen?
Ja, wir haben zuerst im Allgemeinen, würde ich sagen, dass die italienische politische Kommunikation auch im Vergleich zu deutscher eine sehr starke Nutzung der sozialen Netzwerke macht. Und das war bei Innenminister Matteo Salvini sehr ausgeprägt. Da war auch die Sprache ziemlich aggressiv bzw. plakativ. Dafür eignen sich auch die sozialen Netzwerke sehr gut. Zum Beispiel in Twitter finden wir eine Sloganisierung. Das heißt, es reicht, dass man einen Hashtag vor einem Wort setzt und das wird schon zum Slogan. Wir hatten so Ausdrücke wie Porti Chiusi, das heißt geschlossene Häfen, und das bedeutet als Slogan, wir sollen unsere Häfen schließen, also unsere Grenzen niemanden reinlassen. So eine Sprache hat Salvini verwendet.
Wie war das in den Zeitungen, die Sie auch untersucht haben?
In den Zeitungen ist es ein bisschen schwieriger, das pauschal zu sagen, weil die Politiker nicht selbst oder nicht unvermittelt reden und es kommen sehr viel mehr Akteure zu Wort. Was wir bemerkt haben, ist zum Beispiel, dass die Migranten selbst, zumindest im italienischen Diskurs, gar nicht zu Wort kommen. Also es gibt kaum direkte Rede von Migranten, obwohl es um sie geht. Und es gibt ein paar Makrotendenzen, die man ausmachen kann. Zum Beispiel, dass das Thema Migration immer als Problem thematisiert wird, Questione Migranti, aber nie als Ressource. Und es wird immer gesprochen über die Ankunft der Migranten mit sehr vielen Metaphern, sowas wie eine große Welle, Ondata di Migranti. Das hat ein bisschen vor allem in den rechtsorientierten Medien oder die so sind, obwohl sie offiziell neutral sind, hat ein bisschen so eine Wirkung, dass man dann Panik macht und man weckt den Eindruck, dass es zyklisch sei, dass es jeden Tag eine Welle, Welle gibt es nicht nur eine, das sind immer wieder welche.
Schaut man sich die Gesetze an, die erlassen worden sind? Auch das haben Sie getan. Was spiegelt sich da wieder?
Das kann man auch diachron untersuchen. Das haben wir gemacht, das heißt über die Zeit hinaus. Und wenn wir jetzt in die 90er Jahre anschauen, da war vor allem das Thema Arbeit. Und da gab es so Wörter wie Extracommunitario, das ist jemand, der nicht aus der europäischen Gemeinschaft, das war die Comunità, kommt. Heute spricht man von einer Europäischen Union, das Wort ist dasselbe geblieben. Dann ging es um die Migration, das ist vom Mensch zum Phänomen gegangen, eben die Migration an sich. Aber heutzutage geht es vor allem um Sicherheit, Sicurezza. Das ist sehr auffällig. Und nicht nur die letzte Regierung, sondern schon 2008, da war Maroni, selbe Partei wie Salvini, der hatte auch schon eine Packung, Paketto Sicurezza erlassen und auch heute Decreto Sicurezza e Immigrazione. Da wird Sicherheit mit Migration zusammen verbunden. Da sind Begriffe, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben. Und so erweckt man den Eindruck, dass die Migration die Sicherheit der Bürger bedrohen würde. Das ist die Wirkung von so einer Zusammensetzung.
Die neue italienische Regierung möchte jetzt etwas ändern. Was nämlich?
Die neue italienische Regierung, das ist interessant, Sie haben recht, dass er konnte schon bei einer seiner ersten Handlungen, als er das Vertrauen des Parlaments bekommen wollte, hat er schon gesagt, wir wollen eine neue Sprache. Der hat gesagt, wir brauchen eine Lingua Mite, eine sanfte Sprache. Das heißt, man versucht nicht mehr so aggressiv, so plakativ, sondern eben dann besser aufzupassen, mit welchen Tönen gesprochen wird. Ob das tatsächlich so sein wird, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber es ist schon bemerkenswert, dass die Politik sich auch sprachlich von der alten Regierung abheben möchte.
Auch Italiener wandern aus. Wie sind da die Unterschiede in der Sprache, die genutzt wird?
Das ist auch eine Eigenschaft, das haben wir hier in der Tagung oft bemerkt. Wenn man in Deutschland von Migrationsdiskurs spricht, da spricht man meistens eben nur um die Leute, die nach Deutschland kommen. Und in Italien ist die Tradition des Migrationsdiskurses die Tradition des Diskurses über die Italiener, die auswandern. Und einen Diskurs über die Leute, die nach Italien kommen, gibt es erst seit Ende der 90er Jahre. Aber der andere Diskurs existiert immer noch, der hat sich aber auch gewandelt. Also heutzutage geht es vor allem um die hochqualifizierte Italiener, die Cervelli, das heißt Gehirn, die werden also eben so metonymisch als Gehirn bezeichnet. Und die, die auswandern, dann spricht man von einer Flucht. Also es gibt sowas wie Gehirnflüchtlinge sozusagen. Ne? La fuga dei cervelli, das sind eben die hochqualifizierte Italiener, die aus Italien gehen, um woanders bessere Forschungsbedingungen zum Beispiel zu bekommen.
Sie haben jetzt natürlich insbesondere den italienischen Diskurs beobachtet, aber gibt es Unterschiede zwischen beiden Ländern? Ist da was zur Sprache gekommen?
Ja, natürlich. Wir haben auch den Kongress organisiert, dass es so sprachvergleichend passiert ist. Und es gab sehr viele Kollegen aus der germanistischen Seite, die uns das gezeigt haben, was im Deutschen passiert. Jetzt kann ich über die Eigenschaften des Italienischen sagen. Ganz allgemein eine sehr starke Rolle spielt das semantische Feld des Meeres, als ob die Migration ausschließlich über den Meeresweg stattfinden würde, was eigentlich nicht stimmt. Aber das sind sehr viele Metaphern, die eben mit dem Meer zu tun haben, mit den Häfen. Man spricht gar nicht von einer Grenze, einer Frontiera, sondern nur vom Port, eben ein Hafen. Und was es auch noch gibt, ist eine ziemlich starke Kriminalisierung im Migrationsdiskurs. Es gibt ein Wort im Italienischen, das ist clandestino. Clandestino gibt es im Deutschen gar nicht. Das ist jemand, der versteckt heimlich etwas tut. Meistens reist er irgendwie so heimlich, so eine Art Schwarzfahrer. Und sowas ist im Italienischen jetzt benutzt für alle Migranten. So unterstellt man denen, sie seien illegal, sie seien eben kriminell, weil sie die Papiere nicht haben, wobei die schon so bezeichnet werden, dem Moment, wo sie kommen, wo man gar nicht geprüft hat, ob überhaupt sie was für einen Status sie haben. Das ist da sehr typisch für einen bestimmten italienischen Diskurs.
Professor Daniela Pietrini war das, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Halle und Organisatorin einer Tagung, die sich mit Sprache und Migration beschäftigt. Die Stimmungslage nach dem politischen Beben durch die Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg kann man wohl mit einem Begriff zusammenfassen: Verunsicherung. Zudem lassen internationale Turbulenzen wie der Brexit Wissenschaft und Politik besorgt auf emotionale Befindlichkeiten in der Bevölkerung blicken. Denn viele Menschen wenden sich frustriert ab. Andere verachten Politiker oder ängstigen sich vor Zuwanderung, Kriminalität, aber auch Ausländerfeindlichkeit und Klimakatastrophe. Um aufbrausende Gefühle und Ängste geht es auch bei einigen aktuellen Forschungsprojekten. Doris Arp sprach mit den beteiligten Wissenschaftlern und ließ die letzten Monate Revue passieren.
Sozialdemokraten, ihr habt uns verraten!
Kein Millimeter diesem rechtsradikalen Mob.
Beleidigungen, Beschimpfungen, Schmähungen, Hetze begegnen uns auf der Straße, in sozialen Medien und zunehmend in den Parlamenten und politischen Debatten. Starke Gefühle finden starke Worte.
Ich hatte vor kurzem einen AfD-Shitstorm am Hals aufgrund einer Globalisierungsäußerung. Und da kommen dann natürlich Äußerungen, die möchte man nicht hören. Also bis hin zu Wünschen, dass ich vergewaltigt werden soll, bis hin zu KZs für Sinti und Roma. Man möchte das gar nicht lesen.
Doch Sabine Döring interessieren die Gründe hinter den Hassbotschaften. Die Philosophieprofessorin an der Universität Bielefeld befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema Gefühl und Politik.
Oft wird ja so getan, als ob jetzt gerade die Gefühle überhand nehmen und dadurch der politische Diskurs zunehmend irrational wird. Das scheint mir eine Fehldiagnose zu sein. Also ich glaube, dass Gefühle schon immer den politischen Diskurs wesentlich mitbestimmt haben. Und wir erwarten ja auch Gefühle. Wir erwarten, dass Politiker für eine bestimmte Sache einstehen. Manchmal muss es ums Ganze gehen.
Ich bitte nochmals die Kollegen, die stehen, sich zu setzen und die Gespräche außerhalb des Saales zu führen.
Im März 1975 verließ die CDU-CSU-Fraktion nach Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner unter Protest geschlossen den Plenarsaal. Wehner konterte mit dem legendären Satz:
Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.
Schimpfen gehört wohl in jeder Gesellschaft und Kultur zum Alltag. Manchmal werden dabei Grenzen überschritten, immer schon. Selbst Goethe dichtete einst erbost: Schlagt ihn tot, den Hund, es ist ein Rezensent. Heute sind die Wortgefechte allerdings oft schneller und weitreichender. Kaum kocht die Wut, wird schon ein Kommentar in die Tastatur gehackt und ab damit ins weltweite Netz. Mit dieser Reichweite werden auch gezielt politische Meinungen hervorgelockt.
Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Der politische Diskurs ist schon immer durch Emotionen mitgeprägt. Was wir im Moment eher erleben, ist eine sehr starke Instrumentalisierung von Gefühlen, indem gezielt versucht wird, auf Gefühle in bestimmten Wählergruppen zu setzen und die dann eben zu aktivieren.
Wir hatten vor dem Rechtspopulismus eine relativ lange Phase des gesellschaftlichen Konsenses, der Mittelstandsgesellschaft. Also alle waren irgendwie Mitte, politisch Mitte und gesellschaftlich Mitte. Und diese Phase hat ein jähes Ende gefunden in einer Gesellschaft, in der sich immer stärker eben Deklassierungen breitmachen und Krisenerscheinungen dazu führen, dass gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten und Leitbilder erschüttert werden.
Der rüde Umgangston, das an den Pranger stellen, sei ein typisches Zeichen für eine Gesellschaft im Umbruch, erklärt die Soziologin Cornelia Koppitsch, Professorin an der Universität Darmstadt. Sie hat im Frühsommer einen Bestseller geschrieben mit dem Titel »Die Gesellschaft des Zorns«. Darin analysiert sie das Aufkommen des Rechtspopulismus als eine Reaktion auf fundamentale Veränderungen infolge der modernen Globalisierung. In der neuen Weltgesellschaft und Weltökonomie lösten sich alte Auffassungen von nationaler Souveränität, Staat und Gesellschaft.
Das ist unsere nationale.
Warum rufen Sie Hau ab?
Ja, warum? Merkel hat Deutschland kaputt gemacht. Das ist unsere Geschichte einmalig. 1,5 Millionen Afrikaner, wer will das bezahlen?
Warum rufen Sie Hau ab?
Hau ab, du verlogenes Dreckschwein.
Was wissen wir wirklich über die Gefühlslage der Menschen? Stimmt die Diagnose Angstgesellschaft? Das hat sich ein Team um den empirischen Sozialforscher Jan Delhay, Professor für Makrosoziologie an der Universität Magdeburg, gefragt. Die Wissenschaftler haben die Sorgenbatterie aus den Befragungen des sozioökonomischen Panels über einen Zeitraum von fast 30 Jahren hinweg verglichen und kürzlich in einem Sammelband veröffentlicht. Sie kommen zu einem klaren Ergebnis.
Insbesondere, wenn man unterscheidet zwischen den Ängsten und Sorgen, die auf das eigene Leben bezogen sind, und den Ängsten und Sorgen, die auf die Gesellschaft insgesamt bezogen sind, dann sieht man, dass die Menschen mit ihrem eigenen Leben eigentlich sehr, sehr gut zurechtkommen. Diese Sorgen sind nicht gestiegen und eigentlich nur manche gesellschaftsbezogenen Sorgen punktuell gestiegen sind, aber eben auch nicht alle.
Die Rede von der Angstgesellschaft halte empirisch nicht stand, sagt der Soziologe Delhay. Er hat sich insbesondere Statusängste im europäischen Vergleich angeschaut. Am geringsten sind sie in den skandinavischen Ländern, direkt dahinter folgt Deutschland, mit einigem Abstand zu europäischen Nachbarstaaten. Auch zwischen Ost- und Westdeutschland finden die Statistiker keine großen Unterschiede. Die private Stimmungslage sei viel besser als die öffentliche Rede darüber.
Da haben wir uns genauer sogenannte Statusängste angeguckt, also Gefühle, dass andere auf einen herabblicken. Dort ist der Ost-West-Unterschied sogar inzwischen komplett verschwunden. Also der war vor 10 Jahren noch erkennbar. Und auch Lebenszufriedenheitsdaten zum Beispiel zeigen, dass die Lücke in der Lebenszufriedenheit zwischen Ost und West noch nie seit der Wiedervereinigung so gering war wie heute. Und das ist eigentlich schon ein interessanter Befund, weil einen das schon so ein bisschen rätseln lässt, dann wo ansonsten diese negative Stimmungslage und diese politische Aufgeladenheit herkommt.
Angst mache weniger die eigene Gegenwart, sondern, wenn überhaupt, die Zukunft. An der Spitze stehen hier die Themen Klimawandel, Zuwanderung, Kriminalität und Ausländerfeindlichkeit.
Letztlich ist natürlich auch die Frage der Zuwanderung, die Frage der kosmopolitischen Gesellschaft, einer multikulturellen Gesellschaft, ist ab einem bestimmten Punkt dann einfach auch eine Wertefrage, bei der man dann einfach mitgeht oder nicht. Ich glaube, da steckt auch für die Erklärung von Ost-West-Unterschieden fast mehr Musik drin als in der Sozioökonomie oder in der Stimmungslage.
Zornig macht nicht allein der Blick in den eigenen Geldbeutel. Das zeigte schon die Wahl zum Europäischen Parlament 2014. Die Rechtsparteien machten gerade in den Ländern ihre stärksten Zugewinne, die von der Finanz- und Eurokrise 2008 am wenigsten betroffen waren, also Österreich, Dänemark, Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Schweden. Der Rechtspopulismus geht quer durch alle sozioökonomischen Lagen, das bestätigen auch die Wahlanalysen zur Bundestagswahl 2017 der Bertelsmann Stiftung. Die Soziologin Cornelia Koppitsch sieht darin das Resultat weltweiter Umbrüche seit dem Fall der Mauer 1989. Der Wegfall des Ost-West-Konflikts, der Ausbau der EU, globale Finanz- und Kapitalströme, die sich von nationalen Entscheidungen zunehmend unabhängig entwickeln. Die Weltgesellschaft bietet dem Einzelnen kein privates Geländer mehr.
Wir haben eine Situation, die ich als Querfront der Verlierer mal bezeichnet habe. Wir haben nicht die eine Klasse, die von der Globalisierung abgehängt wird, also beispielsweise die prekären Schichten, sondern wir haben in jeder Klasse jeweils verschiedene Gruppen, die davon negativ betroffen sind.
Die kosmopolitisch Orientierten treten die Flucht nach vorne an und ließen sich auf globale Märkte und neue Wissensökonomien ein, von denen sie auch profitierten. Andere blieben in alten Strukturen verhaftet oder wurden teilweise ganz vom globalen Markt ausgespuckt, da es für ihre Qualifikationen keine Verwendung mehr gibt, höchstens noch im Dienstleistungssektor.
Stopp der unkontrollierten Einwanderung und Sicherung unserer Grenzen. Abkehr von der Euro-Inflationspolitik.
Während die einen weltläufig Öffnung, Verschiedenheit und Vielfalt in Lebensstil und Kultur praktizieren, sind die anderen irritiert bis verärgert über deren exzentrischen Lebensstil. Mit dem Rechtspopulismus sei ein Kampf um die richtige Lebensweise entfacht, meint die Soziologin, ähnlich wie schon einmal in den 70er Jahren.
Also 68er war eine Bewegung gegen eine zu verkrustete Gesellschaft. Und der Rechtspopulismus heute ist eine Bewegung gegen eine zu luftige Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die keine Grenzen mehr zu haben scheint, wo alles durcheinander gewirbelt wird, wo es multiethnische Diversity und Geschlechterverhältnisse, alles irgendwie durcheinander ist. So jedenfalls empfinden das die Träger dieser Parteien oder die Anhängergruppen. Und dagegen richten sie immer ein Modell, wo es wieder um Ordnung, Struktur und autoritäre Muster geht.
Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Ich habe es ja die symbolische politische Therapie genannt, weil es im Prinzip nicht darum geht, dass man der AfD oder den Rechtsparteien tatsächlich zutraut, dass sie eine Gesellschaft zum Besseren verändern. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass die Partei eine emotionale Wunde erstmal heilt. Die emotionale Wunde der Niederlage, der Frustration, des Abgehängtwerdens, in dem eben die Partei sagt, ja, dieses System ist ganz grundsätzlich schlecht. Die von den kosmopolitischen oder, wie sie oft sagen, linksversifften Milieus angeführt wird, die ist eben moralisch korrupt und auch sonst korrupt. Und wenn es euch schlecht geht, dann hat es genau diesen Grund und eine sofortige Genugtuung damit auch zu verschaffen.
Auch die Philosophin Sabine Döring sieht hinter Hassbotschaften das Ringen um Meinungsmacht, die ins Unversöhnliche driftet. Gefühle seien immer auch Werthaltungen und hätten einen rationalen Kern. Über den könne man, wenn die Wut verraucht sei, reden. Letztlich ginge es um die Frage, in welcher Gesellschaft wir künftig leben wollen.
Wenn dann der Diskurs ein reiner Haltungsdiskurs wird, der es mir erlaubt, als ein Mitglied einer sich selbst so verstehenden Elite, andere nur noch moralisch zu verurteilen, dann wird das auf Widerstand stoßen. Ich selber bin auch skeptisch bezüglich dieses gesamten identitätspolitischen Diskurses. Wir müssen über diese Werteinschätzung hinweg wieder dahin kommen, dass wir uns darüber verständigen, was ist ein für alle Menschen lebenswertes Leben. Und dazu muss man aber natürlich auch die eigenen Werthaltungen immer wieder in Frage stellen.
Das gelte für die AfD und den Umgang mit ihrem rassistisch-rechtsextremen Rand ebenso wie für die linksliberale Meinungselite. Cornelia Koppetsch schreibt:
Der Liberalismus verteidigt nicht mehr Minderheiten gegen Minderheiten. Vielmehr sind es Minderheiten wie Politiker, Journalisten, Banker, Hochschullehrer, Gewerkschaftsführer, die Mehrheiten erklären, was das Beste für sie sei.
Die Überzeugung, dass es für alle gut ist, sich vegetarisch zu ernähren, keine Dieselfahrzeuge zu fahren, die Umwelt nicht zu verschmutzen, an das Klima zu denken und andere Menschen nicht auszugrenzen, sei gut gemeint. Aber oft würde darüber vergessen, dass andere Menschen nicht unter den gleichen Bedingungen leben. Man kennt sich nicht, ein Resultat der Blasenbildung, die vom gentrifizierten Stadtteil bis ins Internet reicht. So wundert es nicht, dass die AfD besonders dort große Wahlerfolge hat, wo die Bevölkerung abwandert. Das gilt für ländliche Regionen in Baden-Württemberg genauso wie für Städte wie Gelsenkirchen, Hagen und Herne in Nordrhein-Westfalen. Die Jungen gehen, die Alten bleiben zurück. Die Kneipe schließt, der Lebensmittelladen macht zu, der Arzt geht in Ruhestand und wird nicht ersetzt. Das führt zu Verunsicherung und Verlustängsten und dafür haben die Rechtspopulisten Schuldige ausgemacht. Flüchtlinge, Migranten und die da oben in Brüssel und Berlin.
Jetzt haben wir hier einen Haufen rechtsradikaler Arschlöcher im Parlament sitzen.
Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen.
Und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
Die gegenwärtige Emotionalisierung der Gesellschaft ist eine Belastungsprobe demokratischer Institutionen und Umgangsformen. Aber das müsse nicht unbedingt bedrohlich sein, meint die Soziologin.
Insofern als die Zeit der Alternativlosigkeit selbstverständlich jetzt vorbei ist und auch die Zeit der lauen Mitte, die ja bis in die Nullerjahre noch das gesellschaftliche Lebensgefühl dominiert hat und dass sich jetzt eben auch vielleicht sowas wie Integration durch den Konflikt vollziehen könnte im Idealfall. Das heißt, die Parteien diskutieren miteinander und sie wägen verschiedene Gesellschaftsbilder, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Interventionsmöglichkeiten gegeneinander ab und versuchen über diesen Streit wieder zueinander zu finden. Das ist ja auch eine Option. Also man muss den Streit an sich ja gar nicht nur schlecht finden, sondern es zeigt, dass sich eben viele Menschen in der Gesellschaft wieder berufen fühlen, sich einzumischen, mitzudiskutieren und die Frage der Politik eben auch wieder sehr, sehr wichtig nehmen.
Streit gehört zur Politik. Gefährlich ist es, wenn er sich gegen die Institutionen und Prozesse der Demokratie selbst richtet. Diese Linie ist schon einige Male überschritten worden, in Parolen und Taten. Für alle anderen soll hier der Altmeister des wütenden Streitens das letzte Wort haben.
Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.
Über Gefühl und Politik berichtete Doris Ab.
Thank you.
Die High Society Berichterstattung vermittelt eine Vorstellung von einer offeneren Gesellschaft, in der es eben nicht mehr nur wichtig ist, reich zu sein, sondern in der es vor allem wichtig ist, dass man in der Presse, vor allem in der Gesellschaftsberichterstattung präsent ist und dass man gut aussieht. Und das wirkt geradezu demokratisch, könnte man heute aus der Rückschau sagen,
sagt die Historikerin Dr. Juliane Hornung. Sie arbeitet im Rahmen eines Forschungsprojektes am Historischen Seminar der Universität München, das sich mit der Entstehung dieser neuen Gesellschaftsschicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt, der High Society. Deren herausstechendstes Merkmal war nicht nur ihr Reichtum und ihre Schönheit, sondern ihr extravaganter Lebensstil. Schon die Geschichte dieses Forschungsprojektes ist abenteuerlich, wie Dörte Hinrichs von den beteiligten Historikern erfuhr.
Ja, es fing im Grunde genommen genau so an, wie man sich das so in den romantischsten Historikerträumen manchmal ausmalt, nämlich mit einem Dachbodenfund, der uns über viele Ecken dann letztlich zugespielt wurde. Und zwar saß damals ein Seniorstudent in einem meiner Kurse und erzählte mir dann davon, er hätte jetzt gerade ein Haus in Holzhausen bei München gekauft und hätte dort auf dem Dachboden, ich glaube es waren 10 oder 12, alte Filmrollen gefunden und ob er die nicht mal mitbringen sollte.
Gesagt, getan. Vom Dachboden am Ammersee wanderte so ein Wäschekorb voller 16 mm Filmrollen zum Historischen Seminar der Universität München. Die auf dem Fund notierte Jahreszahl sorgte für erstes Erstaunen: 1924. Bundesweit gibt es nur 2 Orte, wo sich solche alten Schätzchen noch abspielen lassen. Einer davon ist das Filmmuseum in München. Die Augen des dortigen Archivars begannen zu glänzen, erzählt Dr. Nikolai Hannig vom Historischen Seminar der Uni München, als sie das Material sichteten.
Man merkte, er sieht jetzt gerade was, was nicht alltäglich ist.
Es handelte sich um Stummfilme, schwarz-weiß, nicht von einem der großen Studios gedreht, sondern von Amateuren.
Und das ist natürlich ganz was Besonderes, denn wer konnte 1924 überhaupt als Amateur, als Privatperson filmen? Das schränkte natürlich sehr stark schon den Kreis derer ein, die man dann auch sah und auch die Motive, die man dann erblickte. Es war eine Europareise, ein Honeymoon in einem Rolls-Royce mit einem Fahrer und einer für damalige Verhältnisse unermesslich teuren und für die Normalverdiener eigentlich unerschwinglichen Kameraausrüstung. Und dieses Paar hat aufgezeichnet und hat Filme draus gemacht mit Zwischentexten, die nach allen Regeln der Kunst eingeschnitten waren,
berichtet Professor Margit Zölle-Schiljanze vom Historischen Seminar der Uni München. Doch wer war das Hochzeitspaar, das 1924 seine luxuriöse Hochzeitsreise als eine der ersten überhaupt auf Zelluloid bannte? Der entscheidende Hinweis kam vom Dachbodenbesitzer. Er hatte das Haus von David Thor und seiner Frau Helga Hösel-Thor gekauft. Die Biografien ließen sich so weit rekonstruieren, dass es sich bei dem Hochzeitspaar auf dem Honeymoon-Filmen um Davids Eltern handeln musste. Um Lawrence und Margaret Thor, einem New Yorker Millionärspaar. Das hatte nicht nur 1924 seine Hochzeitsreise verfilmt, sondern reiste seitdem jedes Jahr für 2 Monate durch Europa. Larry und Peggy, wie sich die beiden nannten, besuchten den Eiffelturm, die Côte d'Azur, Venedig und andere Hotspots der alten Welt. Später brachen sie zu immer spektakuläreren Filmreisen auf nach Afrika und Indien. Das sozial- und mediengeschichtliche Potenzial des Filmfundes wurde immer offensichtlicher und weckte auch den Forschergeist von Juliane Hornung. Sie hat für ihre kürzlich fertiggestellte Dissertation nicht nur die Filmspur der Thors verfolgt.
Dann habe ich angefangen, in digitalisierten amerikanischen alten Zeitungen zu suchen nach diesem Namen und bin sehr schnell fündig geworden und habe dann eben festgestellt, dass Lawrence und Margaret zu den Protagonisten der New Yorker High Society gezählt haben. Die waren sehr präsent in der New Yorker Gesellschaftsberichterstattung, in der es um Konsum, Freizeit, Partys, Liebschaften, Scheidungen ging.
Die Thors, High Society, Medien und Familie in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, heißt das von der Gerda-Henkel-Stiftung finanzierte Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Universität München. Juliane Hornung hat in Archiven in New York und Washington D.C. weitergeforscht und sogar eine Schwiegertochter des Paares in Großbritannien ausfindig gemacht. Bei ihr konnte sie den privaten Nachlass von Lawrence und Margaret Thor in Augenschein nehmen. Briefe, Tagebücher, Fotografien und Zeitungsausschnitte über das High Society Paar. Sehen und gesehen werden war ganz offensichtlich das Motto von Larry und Margaret Thaw.
Die inszenieren sich da in Grand Hotels im Ritz in Paris beispielsweise, beim Cocktails trinken oder beim Einkaufen in Paris mit der neuesten Mode. Die zeigen das erste Klasse-Deck der Transatlantikdampfer und den Rolls-Royce, den das Paar immer mitgenommen hat von New York nach Europa. Und in diesem Film haben die beiden eben gezeigt, dass sie zu High Society dazugehören, indem sie eben gezeigt haben, dass sie wissen, wie man sich verhalten muss und die Mittel haben, um das alles umzusetzen. Und zugleich haben sie aber auch ihre mediale Sichtbarkeit, die sie in der New Yorker Presse hatten, reflektiert und reproduziert, indem sie sich eben auch eine Medienpraxis angeeignet haben, sozusagen die ihre herausgehobene gesellschaftliche Stellung in New York begründet hat.
Die Thaws waren mit ihrem damals noch sehr kostspieligen Hobby absolute Trendsetter. Die erste Amateurfilmkamera von Eastman Kodak war erst 1923 auf den Markt gekommen.
Mit dieser ersten Amateurfilmkamera konnte man nur eine Minute am Stück filmen. Und man konnte die nicht im Regen und nicht bei Dunkelheit benutzen. Und eine Filmrolle, mit der konnte man 4 Minuten filmen. Und die hat umgerechnet ungefähr 60 Euro gekostet. Das heißt, das war wirklich sehr, sehr teuer. Und man hat sich sehr gut überlegt, vermutlich, wann man wo was gefilmt hat und das abgesprochen. Und sich dann auch entsprechend verhalten. Wenn die Kamera an war, dann musste was geboten werden. Dann musste man sich bewegen. Und das sieht man ganz deutlich, wie die Margaret sich in diesen Filmen verhält. Das ist ein sehr bewusstes Verhalten für die Kamera. Und die Filme enden alle mit einer Texttafel, auf der um einen Moment Zeit gebeten wird, bis die nächste Filmrolle eingelegt wurde. Deswegen wissen wir heute, dass diese Filme von Anfang an für ein Publikum intendiert waren und dementsprechend natürlich auch der Inhalt dann darauf abgestimmt war.
Mode ist ganz, ganz wichtig. Körperformen, Verhaltensweisen. Also man geht in ein Grand Hotel zum Tee, man macht eine Atlantikfahrt und liegt auf dem Deck und macht dort Filmaufnahmen, die man wieder anderen zeigt. Man lädt Journalisten dazu ein, diese Dinge anzuschauen. Das bildet sich in dieser Zeit raus und das konstituiert High Society. Und das Spannende war eben, dass man zwar solche gesellschaftlichen Formationen durchaus schon im Blick hatte von Seiten der Wissenschaft, aber man hat die Entstehung dieser Formation sehr viel später angesetzt, als wir jetzt nachweisen können, denn wir setzen eigentlich mit unserem Projekt ein um die Jahrhundertwendenzeit, also um 1900, und können dann sehen, wie sich High Society wirklich über Jahre, Jahrzehnte hinweg herausbildet und dann auch verändert.
Die sogenannte Society Page etablierte sich ab 1900 in fast allen Zeitungen, auch in der seriösen New York Times beispielsweise. Es wurde über das Kommen und Gehen in der High Society berichtet, über Hochzeiten und Skandale. Für frühe Schlagzeilen hatte schon der Onkel von Larry gesorgt, Harry Thaw. Er galt als das Enfant terrible dieser vermögenden Familie, nicht nur aufgrund seines ausschweifenden Lebensstils.
Harry K. Thaw, der es geschafft hat, im Jahr 1906 das Crime of the Century in New York zu begehen. Er hat nämlich auf einer Terrasse nächtens 1906 einen New Yorker Star-Architekten erschossen, den er verdächtigt hat, seine Frau vor Jahren vergewaltigt zu haben. Und das hat einen Medienskandal sondersgleichen zunächst einmal ausgelöst, indem man aufmerksam wurde auf diesen jüngeren Mann. Und dann setzte sich eine Aufmerksamkeitswelle in Gang, die natürlich auch über die unmittelbare Medienwelt hinaus in ganz andere Welten reingeführt hat, nämlich in die Welt der Gerichte und in die Welt der Psychiatrie. Denn der Täter kam erst einmal in Untersuchungshaft und er wurde dann in recht aufwendigen Gerichtsverfahren auch für unzurechnungsfähig erklärt und in eine entsprechende Anstalt dann untergebracht, wo er sehr pompös 7 Jahre lang drin saß und mit bester Verpflegung. Also dem hat es an nichts gefehlt.
Erst kürzlich wurden der als verschollen geglaubte Nachlass und das Protokoll des ersten Mordprozesses gegen Harry Thaw entdeckt. Quellen, die in einem noch laufenden Promotionsprojekt im Rahmen der High Society Forschung am Historischen Seminar der Uni München ausgewertet werden. Während Harry Thaw irgendwann aus der High Society herausfällt und aus den Schlagzeilen verschwindet, ist eine Generation später Margaret Thaw sichtlich bemüht, sich dort so lange wie möglich zu halten. Denn gerade die Damen der High Society waren Trendsetter und Vorbilder für viele Frauen, die ihre Geschichten in den Medien verfolgten. Aber auch für die Wissenschaft wurden die Thors immer interessanter, weil sie für ihre spektakulären Reiseziele Kameraleute engagierten und sich technisch zunehmend professionalisierten. Nikolai Hannig.
So wurde zum Beispiel National Geographic auf sie aufmerksam und hat dort versucht, mit diesen beiden zu kooperieren, sie als Partner zu gewinnen und sie dann letztlich auch zu beauftragen, bestimmte Expeditionsreisen zu unternehmen, Erkundungsfahrten durchzuführen mit großem Aufwand, um sozusagen diese filmische Erfahrung auch für sich selbst zu nutzen.
Dabei prägen und reproduzieren die Thors die rassistische Sichtweise des Westens. Sie orientieren sich an Hollywood-Filmen der 30er Jahre über Afrika wie Tarzan oder Traderhorn. Das Publikum erwartete offenbar genau solche Bilder aus exotischen Regionen, denn was bekannt war, wurde als authentisch wahrgenommen. Das Filmmaterial wurde auch an Hollywood-Studios verkauft, die daraus Kurzfilme gemacht haben, die dann im Vorprogramm von Spielfilmen gelaufen sind. Während Wissenschaftler am American National History Museum, mit denen die Thors auch zusammenarbeiteten, die populären Rassenvorstellungen in den Filmen zunehmend kritisierten, eröffneten sich weitere gewinnbringende Kontakte für das High Society-Paar, so Margit Söllisch-Janze.
Große Firmen sind auf sie aufmerksam geworden, Autofirmen und so weiter, die haben denen Geld bezahlt, haben denen zum Beispiel das Gefährt finanziert, diesen Bus, mit dem die da durch Indien gefahren sind. Da war natürlich der Vertrag, wir finanzieren euch dieses besonders luxuriöse, ausgerüstete Gefährt, wenn natürlich überall dann drauf ist, wer dieses Gefährt auch hergestellt hat. Also da können wir sehen, wie dieses Paar, die sich dann auch wieder in die mediale Welt der Werbung hinein bewegt und dies für sich nutzt, aber umgedreht natürlich auch.
Here on the wall is a picture of the specially designed motor equipment we used on our trip across Asia. First, a scout car with a small trailer to carry our many pieces of photographic equipment, cameras, tripods and lights.
1938 brechen die Thors auf zu einer Reise von Paris durch Deutschland über den Balkan bis nach Indien. Ein luxuriös ausgestatteter, riesiger Trailer und drei Trucks für die Ausrüstung der Expedition sind zu sehen im archivierten Farbfilm From New Land to Old, präsentiert von Esso Marketers. Im Vorspann wird nicht nur das bekannte rot-weiße Logo eingeblendet, im Laufe des Films erwähnt Larry Thor auch explizit die Produkte, die die abenteuerliche Reise kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begleiten.
We carried with us enough Esso motor oil and Esoleum lubricants to take us as far as India.
Und es gab weitere Firmen, mit denen das High Society Paar kooperierte, wie Juliane Hornung herausgefunden hat.
Zum Beispiel haben die Verträge abgeschlossen mit einem Whisky-Hersteller und haben Product Placement in ihren Filmen gemacht mit diesem Whisky in Afrika und Indien oder mit General Electric und haben ihre Kühlschränke durch Indien oder den afrikanischen Dschungel geschleppt, um das da dann zu zeigen, weil diese Firmen dann auch von der Sichtbarkeit der Thors wiederum profitiert haben, als das so professionell wurde.
Larry und Margaret Thor verschwinden in den 1940er Jahren aus den Filmen und der Boulevardpresse, als mit dem Zweiten Weltkrieg die Gesellschaftsberichterstattung vorübergehend in den Hintergrund gerät. Allerdings steigt Larry in dieser Zeit als Fernostexperte im War Department auf, weil er durch seine Filmreisen die geografischen Verhältnisse und auch die lokalen Eliten gut kannte.
Hier hört eigentlich sein High Society Status auf. Für ihn war das eigentlich ein Glück, denn er war nun inzwischen ziemlich betagt und vor allen Dingen war er körperlich zunehmend unattraktiv. Er war etwas dick und machte sich einfach nicht mehr gut auf den fotografischen Seiten von Swimmingpools, wo Körperpflege betrieben wird und Sport gemacht wird. Das heißt, wir können bei Larry zuerst sehen, wie der so aus der High Society wieder rausdriftet. Er bleibt nach wie vor Upper-Class-Mitglied. Er hat unglaublich viel Geld, das von seiner Familie, das kann er ausgeben, auch um diesen Lebensstil zu finanzieren. Aber er ist dann nicht mehr in, sondern er ist out und so ganz langsam und allmählich driftet auch seine Frau Peggy raus. Sie wird eben natürlich dann auch älter und eignet sich dann nicht mehr so für die Frontseiten der Yellow Press.
Die medialen Spielregeln der Gesellschaftsberichterstattung, die Anfang des 20. Jahrhunderts für die Thors galten, um zur High Society zu zählen, haben sich kaum verändert. Schönheitsideale, Geschlechterrollen, Körperbilder und Konsumpraktiken lassen sich in den Filmen von und in der Berichterstattung über Larry und Margaret Thaw genau ablesen. Nur dass sich für die heutigen Vertreter der High Society mit der globalen Verbreitung über das Internet und der Vielfalt sozialer Medien das Aktionsfeld erweitert hat. Das Forschungsprojekt an der Uni München führt den Alltagsbegriff der High Society über in ein wissenschaftliches Konzept, das auch die heutigen Selbstinszenierungen in digitalen sozialen Netzwerken in einen größeren historischen Kontext stellt. Und auch das wird evident, dass es die High Society schon ein halbes Jahrhundert gab, als 1956 der Begriff populär wurde durch den gleichnamigen Spielfilm mit Frank Sinatra, Grace Kelly, Bing Crosby und Louis Armstrong in den Hauptrollen.
Vom Sehen und Gesehenwerden. Ein Forschungsprojekt gibt Einblick in frühe Inszenierungen der High Society. Dörte Hinrichs berichtete. Es ist hierzulande etwas aus der Mode gekommen, sich ein Usambara-Veilchen auf die Fensterbank zu stellen. Aber praktisch jeder kennt die Pflanze. Was kaum einer weiß, der Ursprung der Blume führt in das heutige Tansania, 1885 Teil von Deutsch-Ostafrika. Dort im Usambara-Hochland gründeten 1902 die Kolonialherren ein biologisch-landwirtschaftliches Institut. Mehr über die Forschungsstation verrät jetzt eine Ausstellung im Hamburger Museum am Roten Baum, die heute Abend eröffnet wird. Ursula Storost hat sie sich vorab angesehen.
Das alte, verschwommene Foto eines zweistöckigen Herrenhauses, gerahmt von mächtigen Bäumen. Es ist Teil der Forschungsstation Amani auf einem Hügel des Usambara-Gebirges in Tansania.
Amani ist Swahili, also die Sprache, die in Ostafrika verbreitet ist und bedeutet Frieden.
Erklärt die Ethnologin Mareike Späth und präsentiert Fotos von Gruppen weiß gewandeter, dunkelhäutiger Menschen, die unter Palmen stehen. Es sind Angestellte der Forschungsstation, aufgenommen in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Mareike Späth fand die Bilder im Fundus des Museums am Roten Baum.
Was ich tatsächlich interessant daran finde, ist, wie dicht um uns herum eigentlich das Netz ist von Spuren, die uns hier in Hamburg mit dieser Station in Amani verbinden, wenn man danach schaut. Und dass man so viele von denen hier in Hamburg finden kann, das hat mich letztendlich doch überrascht.
Auch im Hamburger Zoologischen Museum hat die Kuratorin der Ausstellung konservierte Tiere und einen Holzkasten mit langbeinigen, daumengroßen Insekten entdeckt. Mitgebracht von Forschungsreisen aus Amani.
Also hier, das sind sogenannte Stinkschrecken, wie sie im deutschen Volksmund heißen, für die sich Julius Fosseler, das war ein Hamburger Wissenschaftler, der von 1903 bis 1908 in Amani gearbeitet hat, der sich besonders für diese Art von Schrecken interessiert hat.
Der Zoologe Julius Fosseler ist Namensgeber einer bekannten Hamburger Straße. Er war ab 1909 Direktor des Zoologischen Gartens Hamburg. Auch der Afrikaforscher Franz Stuhlmann, der später am Hamburger Kolonialinstitut arbeitete, sammelte in Amani exotische Pflanzen und benannte sie nach seinem Namen.
Weil sie sich ja auch für deren Entdecker hielten. Das heißt, es gibt diese Pflanze Alamblachia stuhlmannii, die eben nach Franz Stuhlmann benannt wurde.
Es gibt ein nahezu intimes Verhältnis zwischen Wissenschaft und Kolonialismus, sagt die Museumsdirektorin Barbara Plankensteiner. Die Forschungsstation Amani ist ein anschauliches Beispiel dafür. Bis heute sind die kolonialen Spuren in Hamburg zu finden, zum Beispiel an der Hamburger Universität, die gerade 100 Jahre alt wurde.
Die ja 1919 als Kolonialinstitut gegründet worden ist, weil es hier eben einige Bezüge zu dieser Forschungsstation in Tansania gibt, an der einige Wissenschaftler, die später hier eben Mitbegründer der Universität waren, tätig waren.
Es waren viele Universalgelehrte, die in Amani geforscht haben, so der Sozialanthropologe Wenzel Geisler, Professor an der Universität Oslo. Er hat in einem interdisziplinären Forschungsprojekt die Geschichte von Armani durchleuchtet.
Die Funktion war kolonial und hat bestimmten wirtschaftlichen und politischen Interessen gedient. Und gleichzeitig waren die Akteure aber immer beides. Die waren Kolonialakteure, aber sie waren auch Forscher, die besessen waren von eigenartigsten Dingen, ne? Den besonderen Mustern bestimmter Schuppen auf dem Bauch von bestimmten Moskitos.
Die deutschen und später britischen Wissenschaftler bewohnten in Armani große Villen, hoch oben auf den Hügeln des Geländes. Die Angestellten aus der tansanischen Bevölkerung kamen meist aus entfernteren Gegenden. Sie wohnten unterhalb der Station in modernen Häusern. Dementsprechend fühlten sie sich in Armani als Menschen der Moderne.
Sie hatten Uniformen, die sind rumgelaufen mit Spritzen und Gummiröhrchen und haben Dinge gemacht, die keiner richtig verstand. Insofern war da eine sehr starke Trennung zwischen den Wissenschaftlern oder den wissenschaftlichen Arbeitern und der Bevölkerung.
Misstrauisch und ängstlich beäugten die Bewohner der nahen Dörfer dieses unheimliche Treiben in Armani.
Sie sind rumgefahren und haben Blut genommen von Leuten. Diese Geschichten gibt es überall in Afrika seit der Kolonialzeit. Das ist also nichts Besonderes für Armani, aber die waren natürlich sehr markiert dort, wo die Station so manifest dort oben auf dem Berg thronte. Und politisch-ökonomische Unterschiede, Rassismus und Rassentrennung und medizinische Praxis so direkt auf einen Punkt brachte für die lokale Bevölkerung.
Wenzel Geißler hat vor Ort Menschen befragt, die mit Armani gelebt haben und leben. Großväter, Söhne und Enkel. Eines der Ausstellungsstücke ist die Uniform eines heute über 80-jährigen Mannes, der als Fahrer eingestellt war. Stolz trägt er sie bis heute. Die Uniform ist für ihn Ausdruck einer wichtigen Funktion. Schweren Herzens hat er das zerschlissene, khakifarbene Kleidungsstück für die Ausstellung ausgeliehen. Aber, so Wenzel Geißler, das bedeutet nicht, dass er dem Kolonialismus nachtrauert.
Die sind sich schon allesamt im Klaren darüber, dass sie keine Lust haben, wieder kolonisiert zu werden. Sondern es hat was mit der Zeitschichtung zu tun. Die 60er Jahre waren schön für einen jungen Mann, der heute als alter Mann spricht. Die 60er Jahre waren irgendwie auch kolonial. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass die 60er und 70er Jahre eine Zeit waren, in der die Leute, die dort arbeiteten, sich eine bessere Zukunft vorstellten.
Wenzel Geißler hat auch mit dem Enkel des ehemaligen Chauffeurs gesprochen. Aloysius, ein junger Mann, der Armani liebt, weil es seine Heimat ist.
Es ist für ihn weiter ein Zeichen für Fortschritt und Moderne. Gleichzeitig aber kann ich mit ihm spazieren gehen durch die Teefelder um Armani. Und dann sagt er, ja, hier war das Dorf meines Vaters. Die mussten alle 1943 hier weg, weil die Briten das Land genommen haben und einem besonderen kriegsverdienten britischen Offizier gegeben haben. Deshalb mussten die alle hier weg und irgendwo anders siedeln. Aber ich habe hier in dem Wäldchen noch ein kleines Kreuz aufgestellt für meine Großmutter, die wir hier beerdigt haben.
Seit Tansania 1961 unabhängig wurde, änderten sich die Arbeitsverhältnisse auf der Forschungsstation. Afrikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übernahmen nach und nach die Arbeit ihrer weißen Vorgänger.
Insofern gibt es eine lebendige, fruchtbare, produktive afrikanische Wissenschaftslandschaft, die ihren Ausgangspunkt nimmt in der Ausbildung im nachkolonialen Armani. Auf der anderen Seite, wenn man in diese heutigen aktiven, produktiven wissenschaftlichen Stationen geht, wird man schnell feststellen, dass die Projekte weitestgehend definiert werden von weißen Wissenschaftlern.
Denn die, so Wenzel Geißler, werben in Amerika und Europa die Forschungsgelder ein und damit bestimmen sie auch die Forschungsthemen.
Denn es ist ja so, dass unser Privileg, als weiße Anthropologen Afrika zu beforschen, auch in der kolonialen Tradition steht. Und die kann ich intellektuell kritisieren, so viel ich will. Es ist trotzdem die Tatsache, dass ich mit europäischen Geldern nach Armani komme und meine europäischen Kolleginnen mir Kollegen suche in Afrika, mit denen ich zusammenarbeite und dann ein Projekt über Armani mache.
Ursula Storos berichtete über die Ausstellung Armani auf den Spuren einer kolonialen Forschungsstation, die heute im Hamburger Museum am Roten Baum eröffnet wird. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Michel Reiß, von dem Album Short Stories. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.